Wir stehen hier bei 315 Bowery, wo früher das CBGBs zu Hause war, bis es 2006 schließen musste.
Andrew Berman ist Vorstand einer Gesellschaft, die sich für den Erhalt bedeutender Orte in Downtown Manhattan einsetzt.
Das CBGBs wird allgemein als Geburtsort von Punk betrachtet, auch wenn das Lokal ursprünglich nicht für Punk, etwas, das es damals noch nicht wirklich gab, gedacht war.
1973 ist die Bowery ein Rattenloch. Manche sagen, die Bowery wäre die längste Straße Amerikas. Ist man erst einmal auf ihr, kommt man nie wieder von ihr runter. Obdachlose streifen herum, Heroin ist allgegenwärtig und die Gebäude, in denen es oft brennt, verfallen. Lou Reed, Sänger der Velvet Underground, schildert im Song Walk on the Wild Side kühl einen Mikrokosmos aus Geschlechtstransformationen, Drogen und Oralsex. Take a walk on the wild side. Said, hey, babe. Mit der Aufforderung Walk on the Wild Side sprechen SexarbeiterInnen vorbeigehende Leute an, es doch einmal mit ihnen zu versuchen. Künstlerateliers sind neuerdings einfach zu bekommen. Sie kosten wenig und sollen die Gegend aufwerten. Andy Warhols Factory etwa zieht ums Eck am Union Square ein. In Kaffeehäusern trifft sich unterdessen die sogenannte Off-Off-Broadway-Theaterszene, während Brian De Palma und Martin Scorsese die grimmigen Gassen von Downtown fürs Kino ablichten. Unter diesen Bedingungen entstehen Punk, Disco und Hip-Hop, sagt der Kulturhistoriker Ryan Purcell.
Sie sind Teil dieses sogenannten Soundtracks einer kollabierenden Stadt. Die Tatsache, dass die Stadt kollabiert, darauf reagieren sie. Grandmaster Flash schafft es, in der South Bronx DJ-Systeme aus den Ersatzteilen ausrangierter Autos zu bauen. Er reagiert auf die städtischen Bedingungen, die Verwahrlosung und die materiellen Voraussetzungen. Dasselbe gilt für David Mancuso und das Loft in Downtown.
Ohne Deindustrialisierung keine Disco, sagt er. Ohne heruntergekommene Fabriken kein Punk, der sich ebenfalls hier zusammenbraut.
Und indem sie sich selbst mit Macht in einer Umgebung ausstatten, die ihnen Menschlichkeit, Einfluss und Bürgerrechte verweigert hat, wird die Musik zu dieser Macht, die es diesen marginalisierten Subjekten in gewisser Weise ermöglicht, am Gemeinwesen teilzunehmen.
Die New York Dolls spielen im Winter 1971 ihr erstes Konzert in einem heruntergekommenen Hotel, in dem die Nacht $3 kostet. Bald tragen die New York Dolls Frauenkleider. Sie schmieren sich Glitzer in die Haare und Schminke ins Gesicht. Dabei lassen sie sich vom Theater of the Ridiculous inspirieren, einer Art queerem, absurden Theater, teils offensiv, obszön und immer knietief in Glitzer getaucht. Die Dolls spucken in einer Zeit epischer Gitarren- und Schlagzeugsolos energetische 3-Minuten-Songs aus. Sie treten bald regelmäßig im Mercer Arts Center auf, in dem auch Einer flog übers Kuckucksnest inszeniert wird, in dem Hermann Nitsch sein Orgien-Mysterientheater aufführt, während Filmemacher Peter Kubelka kocht und Avantgarde-Film, Performances, Theater, Musik sowie Kunst fröhlich miteinander kollidieren.
Das Mercer Arts Center ist ebenfalls in einem dieser sogenannten Wohlfahrtshotels untergebracht. Durch ein bundesweites Moratorium für Sozialwohnungen durch Richard Nixon gibt es einen Mangel an Sozialwohnungen. Diese Wohlfahrtshotels sind die schlimmsten Hotels, die man sich vorstellen kann. Sie verfallen langsam, weil ihre Besitzer ohnehin Geld vom Staat bekommen, um dort Leute unterzubringen. Sie werden also zu Slums, zu Orten menschlichen Leids, aber auch zu diesen Punk-Venues.
An einem warmen, späten Sommernachmittag im Jahr 1973 hört eine Band, die gerade im Mercer Arts Center probt, seltsame Geräusche. Als der Putz von den Wänden bröckelt, flüchten sie aus dem Gebäude, das hinter ihnen einstürzt. Wer jetzt sehr einfach Konzerte spielen möchte, kann etwa noch ins Max Kansas City ausweichen, ein paar Blöcke weiter nördlich, wo viele Glitterbands auftreten und eine charismatische junge Frau Gedichte vorträgt, während sie auf der Gitarre begleitet wird. Eines davon beschwört tote Rockstars. Ein anderes beginnt mit den Worten »Jesus died for somebody's sins, but not mine«. Ihr Gesicht ist ausgemergelt. Sie hat ein Faible für Egon Schiele und frisiert sich wie Keith Richards. Ihr Name? Patti Smith. Aber wo gibt es eine Bar, fragt sich, wie er später erzählt, Richard Hell, wo gibt es eine Bar, in der es absolut nichts zu verlieren gibt? Nachdem er und ein Jugendfreund die New York Dolls live gesehen haben, gründen sie auch eine Band. Auf der Suche nach einer regelmäßigen Bleibe werden sie in der Bowery fündig. Mit der Zerstörung des Mercer Arts Center hatten viele dieser Bands keinen Ort mehr, an den sie gehen konnten. Es gab viel überschüssige Energie. Und so wurde das Hillies on the Bowery, das schließlich als CBGBs bekannt wurde und in dem lokale Underground-Bands auftraten, zum Zentrum dieser neuen musikalischen Kunstform, die Anfang bis Mitte der 1970er Jahre in Downtown Manhattan aufkam, angeführt von Bands wie den Ramones, Television, den Talking Heads, Blondie, einer ganzen Reihe von wirklich einflussreichen Bands. CBGBs steht für Country, Bluegrass und Blues. Jene Musikrichtungen, die der Besitzer ursprünglich für das muffige Lokal vorgesehen hatte. Im März 1974 beginnt dort die erste Konzertreihe von Television. Bei einem frühen Auftritt trägt der zweite Gitarrist von Television ein weißes T-Shirt, das Richard Hell entworfen hatte. Darauf eine Zielscheibe und die Worte »Please kill me«. Ich fand Richard Hell einfach unglaublich, sagt der Brite Marco McLaren deutlich später. Ein zerrissenes T-Shirt mit Löchern und dann dieser Look, diese stacheligen Haare. Ich wollte seinen Look kopieren und all das in etwas Britisches verwandeln. Er setzt sich mit 2 Monatsmieten nach London ab und managt ab 1975 eine Band, die er in Sex Pistols umbenennt. 1974 spielen die Ramones aus Queens ebenfalls im CBGBs. Wenig später folgt Patti Smith. Für viele ist das, was sie spielen, einfach räudiger Rock'n'Roll.
I said, why don't we call it punk? And I said that because that's what everyone called us. We were failed hippies.
Ich meinte, warum nennen wir es nicht Punk? Ich habe das gesagt, weil uns alle so nannten. Wir waren gescheiterte Hippies. Und wir hassten die ganzen Hippie-Ideale. Sie alle waren Mitte der 1970er total entwertet.
Lex McNeil ist einer der 3 Gründer des Punk Magazine. Eine von mehreren kleinen Publikationen, die neuerdings in unmittelbarer Nähe der mächtigen Medienwelt in Manhattans Midtown mit einfachsten Mitteln produziert wird. Die Gründer plakatieren Punk is coming an allen Ecken der Bowery und sprechen eines Abends Lou Reed an, der sich im CBGBs mit seiner Travestiefreundin die Ramones ansieht. Das spontane Exklusivinterview wird zur ersten Coverstory. Der Star wird darauf in einem eigentümlichen, expressiven und satirischen Comic-Look gezeichnet. Der Begriff Punk ist unter anderem Slang in US-Gefängnissen.
Yes, for getting fucked in the ass. Yeah. Yeah.
Punks sind ganz unten in der Gesellschaft aufgeschlagen, nachdem sich die Träume der Gegenkultur des vorigen Jahrzehnts im Nichts aufgelöst haben. Einige Punks gehen auf den Strich, verewigt etwa in einem frühen Song der Ramones, um damit Geld für Drogen aufzutreiben, allen voran Heroin und Kokain.
I think that drugs are essential.
Ich denke, Drogen sind unverzichtbar für diese Welt. Sie sind ein Weg, um sich von seiner Umgebung zu dissoziieren und damit vielleicht sogar ein klares Verständnis für die Bedingungen zu bekommen, in denen man sich befindet.
Außerdem war der Vietnamkrieg gerade vorbei. Wir waren die letzten 10 Jahre politisch aktiv. Ich war nur so, lasst uns damit verdammt nochmal in Ruhe. Und lasst uns, weißt du, alle konnten so sein, wie sie sein wollten, was sehr inklusiv war. Es war auf eine Art die erste Bewegung, in der Schwule und Heteros Seite an Seite zusammenarbeiteten. Wir waren definitiv homophob, als wir aus Connecticut kamen. Aber wenn sich herausstellt, dass deine besten Freunde schwul sind, was machst du? Hast du sie und verprügelst sie? Nein, du liebst sie.
Manche lehnen den Begriff Punk zwar ab, aber er hilft, um bekannt zu werden. Mit ihm werden die queeren Wurzeln von Punkrock zunehmend verdeckt, obwohl einige PerformerInnen im CBGBs nach wie vor Geschlechtergrenzen verwischen. Patti Smith, die sichtbarste Frau in einer von Männern dominierten Szene, schreibt einen Song auf ihrem Debütalbum aus der Perspektive eines Mannes. In einem anderen Song des Albums lieben sich zwei Frauen. Punk wird anarchischer, im Spektrum von offen queeren Bands bis hetero Bands sind etwa die Schocktexte der Dictators schwer zu überbieten. Und die Ramones singen nun einmal Nazi-Scherzi und darüber Klebstoff zu schnüffeln, Kinder zu verprügeln oder zu tanzen wie im Blitzkrieg. Punks provozieren gerne. Nun steigt auch noch das Testosteron-Level.
Und der künstlerische Leiter der Ramones hatte diese fluoreszierenden Swastikas für sie gemacht. Sie waren großartig. Für mich waren sie ein Zeichen, dass die Hippies in Wirklichkeit die Faschisten waren. Denn die Linken in New York wollten uns ständig sagen, was man tun darf und was nicht. Sie wollten zum ersten Mal politisch korrekt sein. Und wir dachten, fickt euch, hängt euch eure fluoreszierenden Swastikas auf und besorgt es eurer Mutter. Aber niemand war ein Nazi, niemand war politisch, alle waren jüdisch, weißt du?
Die meisten New Yorker Punkrock-Bands haben dem kommerziellen Erfolg der großen goldenen US-Rockbands der mittleren 1970er nichts entgegenzusetzen.
Und als Sid Vicious dann angeblich Nancy Spungen im Chelsea Hotel in Manhattan umgebracht hat, war es für alle die Bestätigung, dass Punks nur Heroin nahmen und ihre Freundinnen umbrachten und dass sie Nazis waren. Es war vorbei. Der Plattenchef der Ramones ließ ein Plakat mit Bugs Bunny in einer Lederjacke machen, auf dem stand, nennt es nicht Punk, nennt es New Wave. Weißt du, Punk war vorbei.
Punk was over.
Der Einfluss von Punkbands auf ganz unterschiedliche Subkulturen, die nach ihnen kommen, wird erst deutlich verspätet gewürdigt. Nur der Band Blondie gelingt es mit ihren Songs, die die losen Enden von Punk, Disco und Rap aufnehmen, Millionen Platten zu verkaufen. Punk hat die Welt so beeindruckt, sagt Andrew Berman zuletzt, weil er gezeigt hat, dass man mit einfachsten Mitteln alles selbst machen kann.
Drei Akkorde, ein Rhythmus. Das ist gut genug, dass Leute abgehen. Sie haben keine Schranken akzeptiert und waren für neue Ideen offen. Das ist, was diese Bewegung ausgemacht und was sie hinterlassen hat.
Face to face, dance, cheese.